Digitalisierung ist das Zauberwort dieses Jahrhunderts und natürlich zieht sie auch am Gesundheitswesen nicht spurlos vorbei. Effizienter, schneller, vernetzter, das und mehr versprechen sich viele von digitalen Tools in diesem Bereich. Entsprechende gesetzliche Vorgaben beschleunigen die Entwicklung zusätzlich. Es gibt aber auch Bedenken. Wo IT im Einsatz steht, entstehen mögliche Schlupflöcher und Einfallstore und wenn Patientendaten im Spiel sind, geht es schnell um die Frage der Sicherheit sehr persönlicher Informationen. Wie sicher sind die IT-Systeme im Gesundheitswesen? Darüber spreche ich jetzt mit Volker Birk. Er ist IT-Spezialist und IT-Sicherheitsexperte. Guten Tag, Herr Birk.
Guten Tag.
Herr Birk, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, das hat mehrere Studien in Auftrag gegeben, um mal den Stand der IT-Sicherheit zu überprüfen und eben gegebenenfalls auch Verbesserungen zu erzielen. Das Ergebnis sind, sehr grob gesagt, diverse Sicherheitsmängel, die aufgedeckt wurden. Von Ihrer Seite her, Sie haben den Bericht dazu gelesen, kurz zusammengefasst, was ist denn da an die Oberfläche gekommen?
Also das hat ja ein Beratungsunternehmen durchgeführt, was vom BSI beauftragt wurde. Und die Kollegen mussten feststellen, dass sich in den letzten 25 Jahren in den Arztpraxen eigentlich nicht groß etwas geändert hat. Also das ist ungefähr der Stand von Windows-Netzen vor 25 Jahren.
Was heißt denn das konkret? Jetzt kann man sagen, gut, ist ja schön, wenn Dinge so lang laufen und haltbar sind. Man muss ja nicht immer alles gleich ersetzen. Was für Mängel sind in diesem Zusammenhang mit diesem hohen Alter aufgetaucht?
Also man kann eigentlich noch nicht von Mängeln sprechen, weil dazu müssten Sie ja ein Sicherheitskonzept haben und das könnte dann Löcher oder Mängel aufweisen. Aber es gibt da praktisch keine IT-Sicherheit in Arztpraxen. Die IT-Sicherheit besteht ausschließlich laut diesem Bericht daraus, ob man es als Angreifer schafft, sich mit dem Netzwerk der Praxis zu verbinden. Also wer es schafft, ein Kabel in die richtige Dose zu stecken oder aber sich ins WLAN zu hacken, für den ist alles offen. Das ist so das Resultat. Jetzt hat sich natürlich glücklicherweise eines verbessert in den 25 Jahren, für das die Betreiber der Arztpraxen nichts können oder auch die Hersteller der Software, die dort immer noch läuft, was stellenweise auch immer noch dieselbe Software ist, nämlich die Hersteller von WLAN-Routern haben sich verbessert. Die vergeben alle jetzt ein starkes Passwort, was sie schlauerweise hinten auf die Kiste draufdrücken, die dann an der Wand montiert wird. Und das ist schlau, weil sie haben auf WPA2 umgestellt vor 15 Jahren und das ist ein sicheres Verfahren und jetzt hat man noch ein sicheres Passwort im WLAN, weil es anders gar nicht mehr geht. Man stellt das nicht mehr selber ein und insofern ist es wenigstens so, dass man nicht Drive-by machen kann, wie wir das vor 20, 25 Jahren im Club gemacht haben. Also sprich, dass wir mit dem Auto vor Häusern rumgefahren sind und mal gemessen haben, in welchem WLAN gibt es welche Computer. Also das ist nicht mehr so einfach, aber natürlich die Angriffe, die ein bisschen schwieriger sind, hauptsächlich im Phishing-Bereich, also auf gut Deutsch, man sorgt dafür, dass wenn sich jemand ans WLAN anmeldet von den regulär zugreifenden Personen, also keine Ahnung, der Arzt selber oder seine Mitarbeiterin, dann erscheint eben nur scheinbar der Zugang zum WLAN und wer dann da eine Verbindung herstellt, der hat mir als Angreifer verraten, um was es geht, weil ich dafür gesorgt habe, das ist ein Phishing-Angriff, nennt man das, weil ich dafür gesorgt habe, dass es nur so aussieht, wenn man sich mit dem richtigen WLAN verbindet und eigentlich verbindet man sich gerade mit dem falschen. Und solche Angriffe durften immer noch funktionieren. Also wer eine Arztpraxis aushorchen will und dann auch Zugriff auf alle Patientendaten nehmen will, der muss eben diese Hürde überwinden, entweder eine offene Steckdose finden und einstecken, während man im Wartezimmer sitzt oder einen Phishing-Angriff aufs WLAN und dann sind Tür und Tor geöffnet.
Wie kommt denn das jetzt? Mir leuchtet es ein, dass vielleicht ein Hausarzt kurz vor dem Erreichen des Ruhestands findet, ich fummle jetzt nicht mehr hier mit neuer Software rum, aber es sind ja auch Jüngere, die eine Praxis übernehmen. Wie kommt es denn, dass da keine neuere, sichere Software Einzug hält? Gibt es keine Neuentwicklungen oder schenkt man dem einfach zu wenig Aufmerksamkeit?
Ich denke, das liegt nicht im Fokus der Aufmerksamkeit. Also erstens mal, das ist einer der konservativsten Märkte überhaupt, Verwaltungssoftware. Wir reden ja hier über Praxisverwaltungssoftware. Und dort heißt es wirklich, don't change a running system. Also was einmal sauber funktioniert, wird höchstens ein bisschen weiterentwickelt, aber möglichst nicht mehr verändert. Weil die Prozesse, die man abbildet, sind recht komplex. Und es ist überraschend, wie viele Features man braucht, um eine vernünftige Praxisverwaltungssoftware herzustellen. Und die Hersteller haben natürlich auch dort ihre Expertise, leider nicht IT-Sicherheitsbereich. Ich glaube, das hat das BSI auch animiert, mal ein Beratungsunternehmen zu beauftragen, dass die mal nachgucken, wo tut es jetzt wirklich weh. Das ist ja das Beste, was man machen kann, wenn es schon sehr schlimm ist. Einfach nicht mehr wegschauen, sondern endlich mal hinschauen. Und es hat sich ja auch, so beschreiben die Kollegen das in ihrem Bericht, eine Kommunikation entwickelt mit den Softwareherstellern, die dann Fragen stellen, was machen wir eigentlich falsch, was müssten wir eigentlich tun? Und dann natürlich die Kritik hören. Das ist schon mal sehr gut. Also die Frage ist, wäre es nicht besser gewesen, die Regierung oder in dem Fall das BSI hätten die sich nicht vor 25 Jahren gekümmert, aber besser spät denn niemals. Das jetzt zu machen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Es ist halt nur sehr spät.
Das Ganze könnte also durchaus ein bisschen wackelig sein. Die Frage ist natürlich, welche konkreten Risiken sich daraus ergeben, wenn jetzt eben sich jemand beispielsweise Zugang zu dieser Software, zu diesen Daten verschafft. Was heißt das für Patienten? Was kann schlimmstenfalls passieren?
Also man kann sich ja mal kurz überlegen, was passiert, wenn man zum Beispiel eine chronische Krankheit hat und das wird bekannt, während man sich gerade für einen neuen Job bewirbt. Dann werden natürlich viele Personalabteilungen sagen, ob ich mir jetzt jemanden einfange, einen Mitarbeiter, der chronisch krank ist und der mir dann ständig ausfällt, vielleicht nehme ich dann lieber jemand anderen. Es geht also um viel für die Patienten. Es geht nicht um wenig, sondern Gesundheitsdaten sind intime Daten. Es gibt auch einen Grund, weshalb man da nicht unbedingt eine Auskunftspflicht hat gegenüber dem Arbeitgeber übrigens. Da ist der Datenschutz tatsächlich vor. Es gibt ein Arztgeheimnis immer noch. Und insofern geht es um sehr, sehr wichtige Dinge.
Umso mehr müsste man jetzt Vorkehrungen treffen, dass da nichts passiert. Sie sagen, die Situation ist eigentlich seit einem Vierteljahrhundert ziemlich unverändert. Nun haben wir Studien, einen Bericht darüber, ein Bundesamt hat Papier erstellt. Passiert denn jetzt irgendetwas mit diesen Papieren oder verstauben die irgendwo?
Das liegt jetzt natürlich auch daran, wie die Softwarehersteller reagieren. Das BSI hat ja meiner Ansicht nach richtig reagiert. Die haben gesagt, jetzt schauen wir mal hin. Und waren vielleicht überrascht, weil sie das vielleicht vorher nicht kannten, die Kollegen bei BSI. Das ist durchaus möglich. Oder auch das beauftragte Beratungsunternehmen. Und haben dann die Hersteller kontaktiert und ihnen mitgeteilt, dass sie listenweise Probleme haben. Und es hat sich ein Gespräch entwickelt. Also ich bin da noch nicht so negativ. Meine Kritik wäre eher, das kommt sehr spät. Aber dass es jetzt endlich passiert, ist eine gute Sache. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere Softwarehersteller das auch gar nicht will. Die haben einfach nie drüber nachgedacht. Man muss die Situation sehen. Arztpraxen sind ja eigentlich von der IT her etwas Langweiliges. Da gibt es die Verwaltungssoftware, klar, und da gibt es relativ wenig Kunden. Das ist ja nicht wie wenn ich Facebook hacke, dann habe ich eine Milliarde Kunden. Wenn ich eine einzelne Arztpraxis hacke, dann habe ich halt die paar hundert Patienten, die dieser eine Arzt hat. Also das ist für Angreifer jetzt in der Masse gesehen noch nicht so super interessant. Da geht es eher um Target Attacks, also um Angriffe, die gezielt auf eine einzige Person, meistens Prominente, zielen. So etwas beobachten wir natürlich. Und wenn es natürlich so einfach geht, sich die medizinischen Daten eines Prominenten zu besorgen, dann muss man ein bisschen Detektivarbeit leisten. Was ist denn der Hausarzt? Und dann bricht man da mal ein. Und das geht ja kindergartenleicht. Das ist eher die Gefahr. Aber so in der Masse, sage ich mal, wäre ich jetzt überrascht, wenn es schon in der Masse Angriffe geben wird. Das wird jetzt vermutlich ironischerweise erst die Bundesregierung ändern mit der elektronischen Patientenakte, wo es sich rentiert, dass man in der Masse Daten abgreifen kann.
Das ist ja wahrscheinlich nicht die ursprüngliche Idee der elektronischen Patientenakte, dass man die schafft, damit dann massenhaft Daten abgegriffen werden können. Bleiben wir gleich bei diesem Thema. Es gibt ja diese Strategie, diese elektronische Patientenakte für alle verbindlich machen zu wollen. Sie wäre dann quasi das zentrale technische Element der medizinischen Versorgung, eben mit der Idee dieser Durchlässigkeit von Daten. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, das macht das Ganze, diese Akte ja eben auch besonders angreifbar.
Also die Situation ist hier ja sehr ironisch. Wir haben das ja sehr eng verfolgt hier in der Schweiz mit dem elektronischen Patientendossier. Das ist dasselbe. Also in Deutschland heißt das EPA, elektronische Patientenakte, und in der Schweiz heißt es elektronisches Patientendossier. Aber da ist sonst kein Unterschied. Ich war selber beteiligt, eingeladen als Experte, das zu verfolgen und beratend tätig zu sein. Und man findet mich da, glaube ich, auch noch mit in einem Video auf der Homepage des Schweizer Parlaments, wo ich dann gebeten wurde, Stellung zu nehmen. Und wir haben das von Anfang an sehr kritisch gesehen, haben uns gefreut, dass sie aber die Experten fragen, die sich mit Datenschutz auskennen, und hatten die Hoffnung, und die haben uns auch ganz nett Hoffnung gemacht, erstmal beim Bundesamt für Gesundheit, dass es hier auf den Datenschutz durchaus ankommt und dass man sich da große Mühe gibt. Und ja, das ist nicht passiert, sondern alle unsere Vorschläge wurden wohlwollend zur Kenntnis genommen und wegignoriert. Und jetzt haben wir eine Vollkatastrophe, weil es geht um das Datenabgreifen. Dieses ganze elektronische Patientendossier ist bisher in der Schweiz eine Vollpleite. Es ist nicht gelungen, den Patienten aufzuzeigen, wo sie da überhaupt etwas davon haben. Und ich glaube, das ist auch gar nicht geplant. Also nur vordergründig, das ist ein bisschen der Werbeteil, dass die Patientinnen da so viel davon haben. Ich sehe da keinen großen Vorteil. Aber wer etwas davon hat, das ist eben zum Beispiel die Pharmaindustrie, die dann Studien machen kann direkt auf den Patientendaten, für die das Arztgeheimnis de facto aufgehoben wird. Also das klingt auch wieder hart, weil man ja versucht, soweit Datenschutz, ich will nicht sagen zu heucheln, aber vorzugeben, dass man eine sogenannte Pseudonymisierung durchführen kann. Sie nennen das anonym, aber es ist eine Pseudonymisierung. Also der einzelne Patient bleibt identifizierbar, aber man löscht den Namen weg. Aber es ist natürlich Kindergarten einfach, aus einer Patientenakte wieder auf den echten Namen zu schließen. Und darum geht's. Und entsprechend war das EPD in der Schweiz eine große Pleite. Niemand will es. Und auch die Schweizer Regierung geht jetzt darüber, dass sie das einfach mal standardmäßig für jeden einrichtet, weil es die Leute nicht wollen, und sonst hat's keiner. Und wenn wir das mit der Situation in Deutschland vergleichen, dort hat, soweit ich weiß, kein offener Entwicklungsprozess stattgefunden, sonst würden halt Firmen beauftragt, und die haben halt die übliche zentrale Datenablage implementiert. Das haben ja Kollegen auf dem Chaos Communication Kongress, auf dem CCC Kongress vorgestellt, wie einfach sie sich komplett Zugang verschaffen können. Und da kann man die Daten abgreifen, auch wenn man jetzt nicht ein Pharmakonzern oder eine Krankenversicherung ist. Nur muss ich sagen, Pharmakonzerne und Krankenversicherungen, das sind jetzt genau die Institution, denen will ich als Patient ja gerade nicht Zugang zu meiner gesamten Patientenakte geben. Also auch in Deutschland ist das ein höchst fragwürdiges Projekt, das die Regierung halt macht, weil es geht um Haufen Geld und es sind riesen Geschäftsmodelle geplant, so wie auch hier in der Schweiz. In der Schweiz hat es noch nicht funktioniert, weil die Leute nicht mitmachen. Und in Deutschland ist es ja quasi sofort Standard. Wenn man sich nicht wehrt, hat man's.
Nun wäre es ja in der Theorie schön, wenn man, ich sag mal, bundesweit eine einheitliche, kompatible, sichere, datenschutzkonforme IT-Infrastruktur hätte, überall dasselbe, das einfach wirklich funktioniert. Aber wir haben im deutschen Gesundheitswesen diese Sektoren ambulant, stationär, wir haben eine föderale Struktur, wir haben die Hoheit der Landesregierungen. Kann man überhaupt vor diesem Hintergrund irgendwie von einer bundesweit guten, durchdachten Lösung träumen?
Da kann ich sowieso nur abraten. Es ist einer der Trugschlüsse. Wir machen eine gute Lösung und die kopieren wir und die bekommt jeder, weil damit erzeugen sie eine Monokultur. Und wenn sie es schaffen, auch nur eine einzige Sicherheitslücke in dieser Monokultur zu finden, ist wieder alles offen. Also im Gegenteil, was momentan de facto schützt, das ist sehr ironisch jetzt. Jetzt sind in den Arztpraxen ganz verschiedene Systeme im Einsatz, in jeder Arztpraxis ein bisschen ein anderes. Und natürlich gibt es Systeme, die marktführend sind, die mehr als 5% Marktanteil haben. Es gibt auch Systeme, die haben da 0,3% Marktanteil und so weiter. Und als Angreifer, wenn Sie jetzt alle Daten wollen, müssen Sie sich um alle diese Systeme, das sind ja zig Systeme, kümmern und Angriffe dafür schreiben. Der Aufwand ist also relativ hoch, obwohl es Kindergarten einfach geht. Sie haben quasi eine Riesenliste von Hausaufgaben bekommen. Die gehen alle einfach, aber sie müssen sie durchlaufen. Und wenn Sie eine Monokultur bauen, wenn alles ein einziges System ist, das von mir aus sogar als sicher gilt, es gibt keine sicheren IT-Systeme. Also es gibt immer irgendwo ein Zero-Day, es gibt immer irgendwo ein Loch. Und dann hätte ja ein Angreifer sofort Zugriff auf alles mit einem kleinen Klick. Und deshalb ist eine Monokultur sowieso gar keine gute Idee, vor allem für so sensible Daten. Was hilft, ist Dezentralisierung. Die haben wir ein bisschen, ohne die elektronische Patientenakte natürlich nur. Also da wird ja zentralisiert, das ist ganz schlecht. Dezentral heißt, ich muss an jede einzelne Arztpraxis hin und versuchen, wie ich da jetzt wieder reinkomme. Das geht nie schwierig, aber ich muss es tun. Ich kann quasi als Angreifer mir ein Auto mieten oder mein eigenes Fahrzeug nehmen und durch ganz Deutschland fahren, von Arztpraxis zu Arztpraxis tingeln und schauen, dass ich Verbindung kriege. Es ist aufwendig, weil es ist dezentral und es ist heterogen. Und das sind die zwei Dinge, die massenhaft Datenhandel meistens unterbinden. Und wenn man das zentralisiert, gute Nacht.
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen und daraus entstehende mögliche Sicherheitslücken. Im Gespräch war der IT-Spezialist Volker Birk. Besten Dank, Herr Birk.
Danke Ihnen fürs Berichten.